Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich melde mich heute live von einer Bühne. Live mal wieder, muss man sagen, weil ich in letzter Zeit häufig vor dem Live-Publikum unterwegs bin. Aber heute ist nochmal was ganz Besonderes, denn ich bin heute auf der Future Logistics und die findet statt im Museum der deutschen Binnenschifffahrt. Wir sind also buchstäblich hier gerade in einem Museum und sind flankiert von diversen Showkästen und alten Binnenschiffen und alten Binnenschiffen Nachbauten, wie auch immer. Jedenfalls eine super, super tolle Atmosphäre. Ist ein tolles Event. Dieses Event hier in Duisburg, Future Logistics, da treffen sich sozusagen Logistikverantwortliche auf Seiten von Industriehandel, Logistikdienstleister mit innovativen neuen Startups und auch Investoren. Und das Hauptthema hier ist Innovation heute. Und das ist auch ein Hauptthema, über das wir heute im Podcast sprechen wollen. Ich bin flankiert von meinen beiden Friends Erik Wissing und Knut Allicke. Hallo Erik, hallo Knut, schön, dass ihr dabei seid.
Moin Boris, schön wieder hier zu sein.
Schön wieder hier zu sein vor allem. Warst du schon mal hier? Warst du schon mal hier im Museum?
Einmal war ich schon mal hier, war schon eine ganze Weile wieder hier.
Ich muss nochmal irgendwann wiederkommen, nochmal ganz in Ruhe hier dieses Museum angucken, weil es ist spektakulär. Also super Kompliment an die Veranstalter für diese richtig, richtig coole Location. Erik, Knut, wir wollen heute sprechen über die Situation, wie man Innovation innerhalb von Logistik und Supply Chain managt in diesen Zeiten. Und mit diesen Zeiten meine ich diese Krisenzeiten, diese Zeiten von Unsicherheit. Unsere neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat kürzlich gesagt, dass Deutschland sich aktuell in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland befindet. Ich weiß nicht, ob ich da so ganz mitgehe, aber ich glaube, vielen ist klar, dass momentan die Stimmung nicht so gut ist, die konjunkturelle Lage angespannt ist und die Zeiten von Unsicherheit sind definitiv zu spüren. Deshalb die erste Frage, Knut, an dich. Wie spiegelt sich das wieder auf Seiten der Unternehmen? Jetzt reden wir mal von Corporate zuerst, ne? Also Unternehmen, die auf Innovation schauen und sich überlegen, ob sie in Innovation überhaupt investieren sollten. Was macht diese aktuelle Situation, diese Krisensituation, nenne ich sie mal, mit der Innovationsbereitschaft von Unternehmen? Und dann auch in Bezug auf die Innovationsbudgets. Was nimmst du da momentan wahr?
Ja, also erstmal hallo zusammen, schön hier zu sein. Hallo Boris, hallo Erik. In der Tat, eine wunderbare Location ist es für die Podcast-Hörer, die sehen es jetzt nicht, aber es sieht so aus, als ob wir hier gleich von einem Schiff gerammt werden. glücklicherweise bewegt sich das aber im Augenblick nicht. Ja, wir haben im Augenblick ist es ein bisschen schwierige Zeiten. Wir haben also eine Dauerkrise gefühlt. Ne? Das hat irgendwie 2000 angefangen mit dem Lockdown, dann ging es immer weiter mit weiteren Disruptionen und jetzt ist in den USA die Regierung eigentlich die größte Disruption im Augenblick. Und was macht man? Unsicherheit ist immer sehr schwierig, wenn man irgendwo investieren will, wenn man so eine langfristige Perspektive haben. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was Innovation eigentlich bedeutet, dann heißt es, man investiert jetzt in die nicht nahe Zukunft, weil das würde sozusagen dann die Entwicklung eines Produktes sein, sondern man innoviert, man will also sozusagen in die mittlere Zukunft oder lange Zukunft reinschauen. Und wenn Unternehmen jetzt überall Gewinnwarnungen aussprechen müssen, dann heißt es natürlich für sie, oh Mensch, wir müssen jetzt hier irgendwie schon wieder ein Kostenprogramm aufsetzen. Wir müssen jetzt irgendwo hier wieder profitabler werden. Und leider ist es häufig zu sehen, dass man dann sagt, ja, aber jetzt gucken wir doch mal irgendwo an, was müssen wir denn wirklich machen? Und dann werden dann ganz gerne mal irgendwo Reisebudgets rausgenommen, was teilweise auch sinnvoll ist. Aber dann werden eben auch durchaus Budgets gekürzt, wo man dann wirklich in die Zukunft reinschaut, wo man solche Moonshot-Entwicklungen dann vorantreiben will. Und das ist natürlich schwierig, weil man nimmt sozusagen von der Zukunft was weg. Ja, man hat sozusagen für die nächsten Jahre dann immer noch genug Innovationen, die man dann auch irgendwo in Serie bringen kann. Aber irgendwann ist dann halt einfach mal Schluss und es schießt dann zurück. Das kann man mal eine kurze Zeit machen, wenn es eine kurze Krise ist. Aber wenn es länger ist, dann ist es schon irgendwo schwierig. Also man kann sozusagen Unternehmen nur empfehlen, so innovativ, sagen wir mal von der DNA des Unternehmens, so innovativ wie möglich zu sein und da jetzt nicht irgendwo anzufangen, da die Budgets dann einfach mal rauszunehmen.
Erik, dir noch was anzufügen?
Ja, vielleicht noch ergänzend. Also jede Disruption hat auch immer eine Chance und auch immer eine Möglichkeit. Das bin ich so der Grundoptimist und der Grund, ich sehe immer Möglichkeiten auch in vielen Dingen. Und natürlich haben wir viele Disruptionen seit 2020. Knut, was du auch gerade sagtest, haben wir praktisch eine Disruption nach der nächsten. Und ich glaube, das ist auch das, wo gerade die Logistik sich begonnen hat, so ein bisschen einzugrooven. Das heißt, es gibt nicht mehr nur den Plan A, es gibt da Plan B, C, D, E, F. Genauso wie es Technologie, A, B, C, genauso Startup, A, B, C gibt. Auch da verändert sich der Markt. Ich glaube, was momentan wirklich spannend ist, dass viele Unternehmen mehrere Eisen gleichzeitig im Feuer haben, weil man manchmal gar nicht so richtig weiß, welches Eisen wird denn dann mal größer werden oder lässt sich überhaupt größer werden. Gleichzeitig aber auch, und das ist so bei Richtung, was Knut auch sagte, die Zeithorizonte sind momentan kürzer geworden. Also wir sind momentan sehr stark auf kurzfristige Optimierung, kurzfristige Gewinnmaximierung, kurzfristig wirklich schauen, wie komme ich da durch. um natürlich auch zu schauen, jetzt hüpfe ich nach links, jetzt hüpfe ich nach rechts, Tarife, Zölle hoch, runter. Ja. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber das merken wir schon, dass Kunden nervös sind, auch wo investiere ich, auch global gesehen, wo stecke ich meine Eisen sozusagen hin? Und da verschiebt sich einiges. Aber gleichzeitig, wenn man da halt mitgeht und auch mehrere Bälle in die Luft wirft, und das sollte man tun, also bloß nicht nur auf ein Pferd momentan zu setzen, sondern wirklich mehrere Sachen sich auch anzuschauen, dann gibt es auch wirklich die Möglichkeit zu schauen, was hat morgen wirklich dann Möglichkeit, auch dann größer zu werden. Und es wird aber auch, und das ist eine Sache, das können die Deutschen ganz, ganz schlecht, ist Sachen sein zu lassen. Ja. Also wir setzen dann auf mehrere Pferde und hoffen, die kommen alle durchs Ziel. Na, ja. You can't pick only the winner. So, deswegen musst du natürlich auch dann bereit sein, Sachen, die nicht funktionieren, dann einfach mal sein zu lassen. Und das muss man momentan vielleicht noch mehr als früher. Früher haben wir immer gehofft, das wird schon noch, das wird schon noch, das wird schon. Und ich sage, nee, stopp, nächstes.
Ja, aber seht ihr denn schon so eine klare Refokussierung oder Umstrukturierung Richtung Effizienz und Kosteneinsparung und weg von solchen Pie-in-the-Sky, innovative, große, disruptive Innovationen, die irgendwann mal so ein Payback haben?
Ja, da gibt es viele Beispiele. Vielleicht mal ein gutes Beispiel, glaube ich, was man das in der Logistik die letzten Jahre ja groß on vogue war und auch bei unseren Kunden, ist das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Aha. Also wenn wir praktisch Kunden gefragt haben die letzten Jahre, was ist euch wichtig, da war es in den Top 10 Antworten, immer in den Top 3 war Sustainability. Dieses Jahr 2025 ganz besonders, jetzt gerade durch amerikanische Administration, die wir da sehen und auch andere Themen, auch Verschiebungen auf der Welt, Sustainability ist nach wie vor in den Top 10, aber nicht mehr in den Top 3. Ich würde mal sagen, dieses Jahr so Platz 6, 7, 8. Das heißt, Kunden wollen das, merken aber alle dieses Jahr auch so ein bisschen so Realitätsschock, das kostet ja richtig Geld. Da muss ich richtig was tun, das ist kein Allheilmittel und da verschieben sich Dinge. Ich glaube, das geht nicht weg und das darf auch nicht wieder weggehen, aber die Priorisierung ist momentan erstmal später,
ja.
Morgen, so ein bisschen.
Ja. Welche Strategien kann man Unternehmen dann in die Hand geben, dass man solche Innovationsprojekte, die man mal gestartet hat, dass man da nicht den Druck rausnimmt und nicht ein bisschen an Fahrt verliert, sondern dass man auch in Zeiten von Krise weiterhin Innovationsprojekte vorantreibt. Knut.
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Unternehmen innovativ ist und sozusagen in der DNA innovativ ist. Ja, man kann nicht Innovation als Projekt anordnen und dann einfach mal sagen, ja, wir machen jetzt hier einmal eine Innovation und dann setzen wir irgendwo ein Projektteam auf von einigen Leuten und die innovieren dann mal. Sondern das muss sozusagen in dem Kern des Unternehmens vorhanden sein. Wie kriegt man das hin? Das kriegt man dadurch hin, dass es einmal von oben vorgelebt wird. Ne? Wenn sozusagen wer auch immer aus dem Vorstand auf solche Innovationen immer so ein bisschen despektierlich dann schaut, na, das machen meine Kinder, ne? Aber das ist so richtig digital, das glaube ich nicht, dass es sich durchsetzt. Das funktioniert nicht. Man muss auch die richtigen Fähigkeiten haben. Ne? Man muss auch überzeugt sein. Und man muss natürlich dann auch irgendwo so einen Innovationsprozess mal einführen. So, und dann, was Erik sagt, ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man jetzt sozusagen in der Krisensituation ist, sollte man diese Krisensituation als Chance sehen, für zwei Sachen. Einmal die Innovation nicht stoppen, aber dann auch die Innovationsprojekte, wo man einfach sagt, Mensch, da eiern wir jetzt aber schon seit einem halben Jahr rum und da kommt nichts mehr raus, die dann einfach mal absägen. Na, weil dadurch kann man ja dann entweder das vorhandene Budget refokussieren oder man hat einfach sein Budget wirklich reduziert. Ganz, ganz wichtig. Und was dann rauskommt, haben wir gerade in dem Vortrag gehört, ne, von Motion Miners. Im Prinzip über eine Innovation herzugehen und zu sagen, ich kann jetzt hier meine Wegzeiten, meine Aufwendungen fürs Bücken, fürs Strecken oder was auch immer reduzieren, ist ja wunderbar. Ja, wenn man sozusagen da auch dann wieder einen klaren Business Case, ein klares Business Value definiert, dann machen Innovationen auch Sinn. Ne? Nicht so, ja, wir machen da jetzt mal KI und dann kommen dann irgendwie so 10 Leute um die Ecke und die finden sich dann auch irgendwo zusammen und finden einen Business Case, der aber überhaupt nicht praxisrelevant ist, weil die nämlich nicht miteinander reden und nicht unterstützt werden. Das funktioniert nicht.
Das ist vielleicht wirklich ein guter Punkt, das Thema Praxisrelevanz. Ich glaube, die Innovationen, die sich gerade durchsetzen, heilen irgendeinen Zweck, irgendeinen Use Case. Wir hatten früher, haben auch viel, die Logistik, wir haben auch viele wirklich auch in 5 Jahre, 10 Jahre, wir glauben dran, das könnte funktionieren und hoffen, dass es funktioniert. Mittlerweile ist man aber auch ganz klar, wir machen erstmal so eine Painpoint-Analyse oder versuchen wirklich das Problem. Was, wo drückt der Schuh? Wo habe ich Ineffizienzen? Wo habe ich noch eine Herausforderung? Wo ist etwas zu teuer, zu aufwendig, zu langsam? Und wenn ich da gezielt mit Innovationen komme, habe ich auch in der Firma eine sehr schnelle Daseinsberechtigung und auch sehr schnell einen Einsatz, um das zu machen. Wenn ich aber jetzt komme mit einer Technologie, die erstmal sich schön anhört und toll liest, aber nicht direkt ein Thema heilt oder verbessert, wird es halt schwierig. Die haben früher mehr Möglichkeiten gehabt, solche Sachen auch noch zu implementieren oder zu verproben. Beim Piloten machst du immer ziemlich schnell. Aber dann wird es ja eigentlich erst richtig gut, wenn es halt wirklich dann dauerhaft genutzt wird. Und das hat sich ein bisschen von der Zeithorizont verschoben und auch vom Einsatz her. Also ein Startup, was kein Use Case heilt, hat es schwer.
Knut hat es eben schon mal ein bisschen erwähnt, wird noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Und zwar diese Tatsache, dass du ja innerhalb eines Unternehmens, auf Seiten der Corporates beispielsweise jetzt, für neue Innovationen und Ideen immer Leute begeistern musst, mitnehmen kannst. Aber wie ist denn das in Zeiten von Personalabbau und irgendwie so Stress innerhalb des Unternehmens, Sparprogramme und so weiter, die Leute trotzdem zu motivieren? Das ist ja keine triviale Herausforderung.
Nee, ist es nicht. Deswegen ist es eben so wichtig, dass dann die Role Models, wie wir die mal bezeichnen, dass die dann das vorleben. Das muss jetzt nicht unbedingt der Chef sein, das kann auch der Kollege sein, den man einfach sehr akzeptiert, das kann auch jemand aus einer ganz anderen Abteilung sein. Aber wenn man da jemanden hat, der sozusagen die Innovation vorlebt und der einfach sagt, Mensch, ich habe es ausprobiert, das ist echt total cool und mach das mal, dann wird es auch vorangehen. Es gibt ja immer so das Bild sozusagen des Mitarbeiters, der irgendwie jetzt seit 25 Jahren im Unternehmen ist und sich überhaupt nicht mehr bewegt. Das ist ja in der Regel nicht richtig. Die gibt es bestimmt auch. Aber die meisten wollen ja im Prinzip vorangehen und wollen was Interessantes machen. Und da muss man sie auf jeden Fall mal abholen und mitnehmen. Und was dann ganz wichtig ist, man braucht sozusagen auch den Übersetzer von Technologie und Business. Das wird ja häufig vergessen. Ne? Da kommt irgendwo so eine Technologie und dann hier, nimm die Technologie, friss oder stirb. Hat man irgendwie so einen Ferrari vors Haus gestellt bekommen, aber man kann überhaupt kein Auto fahren. Da muss man also sozusagen übersetzen, wie nutze ich das denn jetzt überhaupt? Wie nutze ich denn diese Technologie? Und dann sieht man auch den Benefit und dann nutzt man das natürlich auch gerne. Und darüber kommt dann auch in den Zeiten, wo jeder dann sozusagen unter Druck steht, sich selbst zu beweisen, ja, ich arbeite jetzt aber auch viel effizienter, viel besser. Die Ergebnisse, die ich jetzt erzeuge, sind auch viel besser, weil ich die Technologie eben richtig einsetze.
Und ich würde noch ergänzen, ich glaube, eine Innovation wirkt immer nach innen wie auch nach außen. Nach innen brauche ich das auch, um meinen Mitarbeitern zu zeigen, dass sie in einer innovativen, zukunftsorientierten Firma arbeiten. Ja. Das heißt, das wird auch ganz klar honoriert, dass nicht jede Innovation morgen funktionieren muss. Aber sie zeigt den Mitarbeitern, meine Geschäftsführung, mein Vorstand ist daran interessiert, dass es uns morgen noch gibt. Die versuchen, die involvieren, die bringen neue Technologien rein, die kooperieren mit Startups, die wollen ein Forschungsprojekt, die tun wirklich was für das Morgen, als wenn ich praktisch immer nur das, was ich die letzten 50 Jahre erfolgreich gemacht habe, morgen weitermache, dann werde ich auch für neue Arbeitnehmer nicht mehr wirklich interessant. Und wir sehen es ja, War for Talents gibt es ja überall. Auch die schauen sich eine Firma natürlich von draußen an. Wo wollen sie denn morgen arbeiten? Und wenn halt eine Firma noch wie in der Steinzeit arbeitet oder alte Technologien hat, Homeoffice-Möglichkeiten nicht ermöglicht, whatever, dann ist das vielleicht nicht mehr die Firma, wo sich Menschen bewerben wollen. Und deswegen werden Innovationen von innen wie auch von außen gesehen. Natürlich sollen sie Effizienzen bringen, aber sie sind auch oft dafür da, neue Menschen zu motivieren, dort anzufangen.
Stichwort, ein Unternehmen von außen anzuschauen. Jetzt hat diese angespannte wirtschaftliche Lage ja schon seit einer geraumen Zeit dazu geführt, dass der Zugang für Startups zu Risikokapital, zur Finanzierung für neue, frische Ideen nicht mehr so ist, wie es vor 2-3 Jahren mal war.
Absolut.
Das hat natürlich Auswirkungen auf Startups, darüber sprechen wir gleich, aber nochmal einen Schritt zurück. Auswirkungen auf die Corporates. Wenn ich vor der Entscheidung stehe als Corporate, in welche neuen Technologien ich investieren soll, welche neuen Produkte ich kaufen soll, in der Logistik, im Supply Chain Management beispielsweise, dann schaue ich mir ja aktuell 2- und 3-mal an, wie es um die Finanzierung beispielsweise meiner potenziellen Dienstleister bestellt ist. Wenn ich weiß, dass ein Startup in 2-3 Monaten gar nicht mehr lebensfähig ist, dann werde ich ja 3-mal überlegen, ob ich heute noch deren Produkte kaufe. Jetzt die Frage, ich höre so häufig davon, dass es für junge Startups ohnehin schon schwierig ist, ihre Produkte an den Mann zu bringen, gerade wenn es große Unternehmen sind. Werden jetzt, vor Hinblick von dem, was ich gerade gesagt habe, die Sales Cycle, also die Vertriebszyklen, noch langsamer und noch komplizierter, als sie ohnehin schon waren, und werden Verkaufsentscheidungen immer weiter, Investitionsentscheidungen immer weiter in die Zukunft geschoben. Das ist doch ein Riesenproblem für Startups, würde ich mir gerade irgendwie super Gedanken drüber machen. Also erstmal vielleicht die Frage, was macht das mit den Corporates, die sich gerade vor der Entscheidung wiederfinden, in welche Technologien investiere ich eigentlich? Oder warte ich erstmal ab ein Jahr, bis the dust is settled sozusagen, um dann Entscheidungen zu treffen, von wem ich eigentlich Produkte kaufe?
Ja, es gibt beim Thema Venturing oder Startup-Umgang immer so 3 Kategorien. Es gibt ja Corporate Venture Capital, also wo wir wirklich in Startups investieren, wo wir uns Anteile kaufen, wo wir das Wissen auch rauszeigen, den Markt verstehen wollen. Etwas, wo man praktisch als Unternehmen noch keine tiefergehende Wissen oder Ahnung hat. Da investiere ich dann teilweise in Startups. Das ist so ein Financial Investment. Es gibt auch strategische Investments, wo ich wirklich das Produkt am Ende haben möchte. Dann gibt es ja Venture Building, das heißt, ich baue mein eigenes Startup oder Service-Produkt. Und es gibt Venture Clienting, das ist, ich kooperiere mit einem Startup. Das hat man vor ein paar Jahren noch sehr stark das Thema CVC gehabt, also ich investiere in ein Startup, um den Markt zu verstehen. Das gibt es auch immer noch, aber die Gelder werden weniger, die Finanzmittel werden schwerer zu bekommen. Und gerade bei LogTech, also logistikgetriebene Startups, die haben es brutal schwer, jetzt noch die richtigen Geldgeber zu finden. Deswegen verschiebt sich momentan sehr viel Richtung Venture Clienting. Das heißt wirklich, ich kooperiere mit einem Startup, ich partner mit dem, ich gebe dem auch Wissen, versuche die Lösung zu investieren. Und gerade wenn es halt das Startup nicht investiert oder nicht funktioniert, was wir die letzten Jahre leider bei vielen guten Startups auch gesehen haben, dass sie einfach nicht überlebt haben, ist das natürlich ein einfacherer Ausstieg auch als Corporate. Deswegen ist so dieses, wir kooperieren mit Startups, versuchen die möglichst schnell auch zu customizen, praktisch auf die eigenen Belange und helfen denen aber gleichzeitig zu entwickeln. Und das ist dann halt kein USP oder ein Unique Only for Us sozusagen, sondern wir versuchen natürlich dann möglichst, dass das auch groß und breit ist. Also man muss sich davon trennen, dass das nur für uns dann existiert oder wir das eine Exklusivität praktisch haben mit einem Startup, sondern die Tendenz geht wirklich Richtung breiter. Und beim Thema Venture Building, das machen Firmen immer noch gerne. Es gibt viele Intrapreneurship-Programme und Sachen aus der Vergangenheit auch, die alle nicht so richtig gefunzt haben. Gleichzeitig, wenn ich aber intern sehr stark auch diese Analysen fahre und dann wirklich gezielt vielleicht auch externe Menschen draufsetze oder intern Leute finde, die wirklich ein neues Produkt, ein neues Service entwickeln können, kann das auch funktionieren. Und momentan sehen wir so den Trend ein bisschen mehr weg vom CVC, also vom Investment, mehr zur Kooperation und in Teilbereichen sehr fokussiert dann auch im Venture Building, wo man wirklich Startups hochbaut. Und das hat sich schon die letzten Jahre so ein bisschen verschoben. Da war früher war mehr CVC. Wir kaufen das Wissen, wir kaufen Anteile, wir hoffen, dass das funktioniert. Mhm. Hin jetzt mehr Kooperation. Und da gibt es Thema Venture Clienting, viele Corporates, die da sehr aktiv sind und wirklich immer schauen, welche Ökosysteme gibt es da, welche Netzwerke gibt es da, weil man da auch voneinander lernen kann. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie messen wir einen Erfolg, wie setzen wir die drauf, was tut man nicht. So die Do's und Don'ts mit Startups ist durchaus ein Thema, wo man Wissen auch gut bündeln kann. Ja.
Noch um es zu ergänzen, wenn man jetzt sich mal überlegt, wann Corporates denn eigentlich Richtung Startup schauen, um entweder als Kunde zu die Lösung zu nutzen oder eben dann wirklich sich doch vielleicht sogar beteiligen. Wenn genug oder sagen wir, wenn zu viel Geld da ist, dann probiert man gerne Sachen aus. Ne? Und da hat man häufig dann auch gesehen, dass die Sachen dann auch irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen just for fun, das klingt so ein bisschen despektierlich, aber es wurde halt sehr viel ausprobiert, was dann auch nicht mit der nötigen Stringenz ausprobiert wurde, wo es dann klar war, dass irgendwie einige von den Projekten dann sowieso im Sand verlaufen, beziehungsweise in Deutschland verlaufen die ja nicht im Sand, sondern das läuft dann einfach ewig weiter und keiner traut sich mal Stopp zu sagen. Was jetzt passiert ist, dadurch, dass jetzt alle irgendwie unter Kostendruck sind und es gibt ja Sachen wie zum Beispiel Arbeitskräftemangel, der muss einfach gelöst werden. Ja, es gibt wunderbare Startups im Bereich automatischer Kommissionierung für E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel, ne, wo vorher, haben wir es gesehen, 8 Kilometer laufen die Mitarbeiter rum. Und da gibt es auch andere Lösungen, wie man sowas denn automatisieren kann. So, da gibt es einen klaren Business Case, da gibt es einen klaren Impact und da kann man sowas dann auch mal ausprobieren und man sieht es dann auch gleich und dann skaliert man das auch. Ne? Das heißt also, es ist nicht so, dass man das jetzt gar nichts mehr passiert, es passiert aber weniger, aber es passiert fokussierter und ganz, ganz wichtig, operative Exzellenz wird wieder wichtig. Ne? Es ist nicht so irgendwie, ich komme jetzt mal um die Ecke und kann GenAI buchstabieren, ne? So wie es in Dotcom-Zeiten vor 25 Jahren war und dann wird irgendwas gemacht, sondern da muss auch wirklich was dahinter stehen. Da muss irgendwo eine Technologie dahinter stehen, eine Idee dahinter stehen, da muss auch irgendwas funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich, auch für die Startups.
Ich glaube, wir sehen sehr, sehr viele Startups in den letzten 2-3 Jahren, die wirklich leider die Grätsche gemacht haben, also die nicht mehr da sind. Gleichzeitig muss man aber sagen, die jetzt noch da sind, das sind wirklich die, die es scheinbar verstanden haben, die genau den Einsatz haben, die Kunden auch finden und die auch, sage ich mal, relativ wirtschaftlich schon arbeiten können. Und das sind da genau die Guten. Die Investitionsmengen, wie gesagt, haben sich verschoben. Deswegen, junge Startup jetzt zu gründen für Logistik, gerade wenn es viel Assets bedeutet, ist echt heavy. Und es nützt auch nichts, was wir letzten Jahr, es gab viele Unicorns, also mit einer Milliardenbewertung, die plötzlich weg sind. Also es nützt auch nichts, mal nur auf Unicorns zu gehen. Manchmal ist es genau nicht das Unicorn, sondern irgendein kleines Startup irgendwo, das praktisch eine Chance sucht. Und das ist dann auch das, wo man dann als Corporate dann wirklich auch wunderbar einfach kooperieren kann. Und die brauchen oftmals, die brauchen natürlich Geld am Anfang, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein Brand, den man dann hat als Firma, dass man mit denen kooperiert, dass man die pilotiert und getestet hat. Für so ein junges Startup manchmal mehr wert als noch die letzten 3 Euro, gerade am Anfang. Die brauchen erstmal Referenzen. Ja. Und da hilft es natürlich schnell, die auch schnell mal in die, nicht auf die grüne Wiese zu stellen, sondern wirklich in die Operations, da wo sie halt dann ihre Lösungen ausspielen können.
Ich nur nochmal zurück zum Thema Vertriebszyklen, weil mir das so besonders am Herzen liegt, weil ich diese Einschätzung immer wieder höre, ne? Dass junge Startups sich komplett darin verschätzen, wie lange es dauert, bis so ein großer Kunde, gerade die großen Kunden, aber auch Mittelständler beispielsweise, sich endlich mal für eine Lösung entscheiden. Wird das jetzt noch länger und noch komplizierter und was für Ratschläge sind da zu geben?
Also ich glaube, der Realitätscheck kommt relativ schnell. Das passiert mir sehr häufig, wenn ich mit Startups spreche, wenn man dann sagt, ja, wie lange glaubt ihr denn eigentlich euer Sales Cycle ist? Ne? Und dann, ja, so, ach, so 2-3 Monate, wir haben schon exzellente Gespräche. Und dann sagt man, ja, geh mal eher von 12 bis 18 Monaten. Also, nein. Und nach einem Jahr spricht man wieder mit denen, ja, wir sind leider immer noch nicht durch. Also man muss realistisch drangehen, auf jeden Fall, völlig klar. Was aber da auch wieder hilft, wo man dann sozusagen da auch wieder runter kann, gehen kann, ist, dass man irgendwie so Co-Innovation macht. Ne? Also sehr viele Startups gehen jetzt in die Richtung, dass sie sagen, hey, wir verkaufen jetzt noch nicht die fertige Lösung, ne? Sondern wir haben echt was total Cooles und das funktioniert auch schon zu, was ich 70%, können wir euch auch beweisen. Wir würden aber ganz gerne das mit euch zusammen noch weiterentwickeln und dann ist man natürlich relativ schnell drin. Und wenn man die Diskussionen führt, ist es ganz spannend, dass sehr viele Unternehmen da auch durchaus bereit sind, dann ein bisschen das mitzusponsoren. Ne? Dass man also sozusagen so ein bisschen Time Material dann zurückbekommt und nicht dann komplett in die Investition geht. Dass die Sales Cycle jetzt noch länger gehen, das glaube ich nicht. Ich hoffe, dass auch die deutschen Unternehmen sich jetzt dann auch etwas schneller entscheiden können, dass sie eher kürzer werden. Es wird aber bestimmt nicht wahnsinnig schnell.
Dann eine kurze Zwischenfrage, Knut, weil du ja auch einen internationalen Blick hast. Du redest gerade von deutschen Entscheidungen, Entscheidungswegen, Sales-Zyklen. Sind die tendenziell im deutschen Markt eigentlich länger im Vergleich zu anderen Kulturräumen oder anderen Märkten?
Also es gibt durchaus Länder, wo es noch länger ist, wenn man so gewisse asiatische Länder anschaut. Aber wenn man dann eben, ich meine, jeder hört immer aus den USA, dass die sich schneller entscheiden. Und da ist es wirklich so, ne? Man stellt was vor und dann klingt gut, machen wir. Das ist dann aber vielleicht auch nicht nachhaltig. Ja, das heißt aber, die Deutschen glauben dann immer, ja, wir haben jetzt Kundenbeziehungen, super, wir machen da jetzt irgendwie einen Businessplan auf. Und dann sind die Amerikaner auch nach 4 Wochen wieder draußen, wenn sie nicht zufrieden sind. Das passiert in Deutschland nicht. Ne? Wenn man da einmal wirklich überzeugt ist, dann ist man auch überzeugt und dann macht man das zusammen noch erfolgreich.
Die Deutschen haben aber zudem immer noch die Challenge, dass wir als Deutsche haben immer so dieses, es muss perfekt sein. Wir müssen die 110% Lösung erst entwickelt haben, bevor wir sie irgendwie an den Markt bringen. Und das sind praktisch andere Länder, manchmal auch die Amerikaner, die bringen so eine 80% Lösung schon mal an den Markt. Und das Kundenfeedback, was sie dann bekommen, auch mal die Prügel, die sie bekommen, aber damit schleifen sie die letzten 20%. Damit hast du natürlich eine viel, viel höhere Akzeptanz, weil der Kunde praktisch mitgegangen ist, mitentwickelt hat, sich mehr abgeholt fühlt und mehr gewertschätzt fühlt, als praktisch die 110% Lösung, die halt dann 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre gebraucht hat, bis sie da ist und dann vielleicht am Markt vorbeiging.
Ja. Du hast eben die verschiedenen Möglichkeiten für Finanzierung aufgezeigt. Ich glaube, der alternative Weg, der dann noch nicht zur Sprache kam, ist der Weg des Bootstrapping, was jetzt häufig in aller Munde ist, sozusagen mit eigenem ersparten Geld und ohne VC-Money insbesondere an den Start zu gehen. Sehe ich verhältnismäßig wenig, wird aber in den USA beispielsweise häufig gepriesen als der einzig wahre Weg, weil man nicht mehr diesem Druck ausgesetzt ist und diesem schnellen Wachsen, damit die Bewertung möglichst groß wird, um dann an der Börse irgendwie starten zu können, sondern auch ein anderer Weg mit privatem Geld, meinetwegen auch mit privaten Ersparten. Höre ich relativ wenig. In Deutschland ist noch nicht so verbreitet oder wie ist deine Einschätzung?
Noch nicht so verbreitet. Also wirklich, vielleicht kommt das auch noch so. Also was Unternehmen natürlich machen, ist in R&D auch zu investieren, was in eigene Mitarbeiter zu investieren. Dieses Venture Building ist so ein ähnliches Konstrukt. Mhm. Aber privates Geld dann reinzuholen, das ist super selten. Ist wenig. Also könnte auch so Crowdfunding irgendwo noch, aber das gibt es so noch. Ja. Kenne ich zumindest ziemlich, ziemlich wenig bis jetzt, ja.
Also ich glaube, was man durchaus sieht, ist, dass wenn man über Venture Capital finanziert ist, heißt es ja im Prinzip, man geht ein Risiko ein, ne? Und damit will man einfach sehr schnell wachsen, damit will man sehr schnell den Unternehmenswert erhöhen und damit geht man dann irgendwann über einen Exit raus und freut sich dann, ne? Wenn dann 21 Startups überleben. Und das Problem ist ja, dass im Augenblick die Möglichkeit zum Exit, also irgendwo, ob man jetzt das Unternehmen verkauft oder an die Börse bringt oder woanders integriert, ist nicht mehr so richtig da. Das heißt, es ist eine ganz interessante Entwicklung so in den letzten 1-2 Jahren, dass die Venture Capital Funds sich jetzt so auf längere Investitionszyklen einstellen und damit eigentlich so ein bisschen so in Richtung Private Equity gehen. Ne? Und das ist dann auch, das ist nicht bootstrapped, aber das ist sozusagen so, dass man einfach dann dieses extrem schnelle Wachstum nicht mehr hat, weil man sowieso das Geld nicht so schnell zurückkriegt und dann kann man sich auch ein bisschen längere Zeiten einstellen.
Ne? Ja, wenn wir nochmal einen Blick auf die Technologien tatsächlich werfen, gibt es Technologien, die von dieser Krisensituation aktuell profitieren? Du hast ja gerade schon mal gesagt, alles, was mit Sustainability zu tun hat, ist jetzt nicht mehr so ganz so heiß, wie es vielleicht vor zwei Jahren noch war. Dafür sind vielleicht jetzt andere in den Fokus gerückt. Was sind so Technologien, von denen ihr der Meinung seid, dass sie jetzt gerade davon profitieren, von der aktuellen Situation?
Also jetzt könnte ich AI reinschmeißen, weil das ist natürlich momentan so die Allzweckwaffe für alles. Aber natürlich wird da super, super viel investiert. Mhm. Auch GenAI, alles, was da kommt, das hilft uns, das optimiert, hilft auch Attraktivität zu haben, hilft aber auch Prozesse zu optimieren, Prozesse schlanker zu machen, schneller zu machen. Aber technologisch, glaube ich, gibt es noch einiges mehr, was momentan ist. Sustainability, großes Thema, aber weiter hinten. Mhm. Wir haben Themen auch wie autonomes Fahren. Das hätten wir zum Beispiel vor ein paar Jahren noch eher so gesagt, Richtung 2032, 2033, irgendwann wird das dann kommen. Das kommt jetzt viel, viel schneller. genau flankiert durch sowas wie AI und durch ja auch Gesetzgebung. Was ja kaum einer mitbekommen hat, seit 3 Jahren dürfen wir in Deutschland autonom fahren. Wir haben eine Gesetzgebung, Andi Scheuer hat es noch auf den Weg gebracht und irgendwie ging das Gesetz durch. Aber wir dürfen in Deutschland seit 3 Jahren oder 3,5 Jahren mittlerweile, dürften wir im B2B, was die meisten Logistiker machen, wir dürften heute schon von München nach Hamburg komplett autonom fahren.
Okay.
So, warum machen wir es nicht? Weil wir flächendeckend 5G bräuchten. Das ist so ein Thema in Deutschland mit dem 5G, aber Technologie wird besser und wir glauben auch, dass wirklich jetzt Richtung...
Und nicht nur das Netz, sondern die Technologie ist noch gar nicht da, dass man...
Die Technologie ist sogar schon sehr weit da. Also jetzt okay. Sind die Skandinavier ziemlich schnell, die Deutschen lustigerweise, dann kommen jetzt auch. Viele OEMs sind jetzt mittlerweile unterwegs und man glaubt wirklich, dass mittlerweile Richtung 27, 28 wir die ersten autonomen Fahrzeuge auf Autobahnen, so Hub-to-Hub, also zwischen Terminals von Logistikern entsprechend unterwegs sein werden. Und die Technologie hätten wir vor ein paar Jahren noch viel, viel später gesehen. Jetzt kommt das aber. Und vielleicht eine zweite Technologie, die man auch jetzt so beobachten sollte in der Logistik, ist Human Robotics. Also wirklich humanoide Roboter. Etwas so früher noch als Science Fiction abgetan, aber mittlerweile kommt da ultra, ultra viel. Es gibt von allen Kontraktlogistik-Standorten, die es so weltweit gibt, sind 10-15% haben nur eine Automatisierungstechnik. Die haben dann irgendeinen AKL, die haben irgendeinen Autostore, die haben irgendeine Technik drin. Viele sind heute noch sehr, sehr manuell. Und genau da gehen natürlich Human Robotics rein. Da, wo heute nur Menschen sind und ich mal morgen keine mehr finde, wollen die dann diese humanoiden Roboter dann da einsetzen. Da hat jetzt Tesla einen, da hat Boston Dynamics einen. Die haben viele gute Roboter, die mittlerweile kooperativ sogar arbeiten. Also da gibt es so ein schönes Beispiel, wo so 2 Roboter da stehen, du dir den Sack Wäsche auf den Tisch kippst und dann organisieren die 2 sich zusammen, wie sie diese Wäsche zusammenlegen. Wer hält welche Ecke fest, wer faltet jetzt wo wie rum. Die lernen voneinander, optimieren sie voneinander und sind mittlerweile auch bezahlbar. Und es gibt die ersten Automobilisten, die jetzt schon die ersten Roboter wirklich an Fließbänder stellen und das beginnt. Und das ist eine Sache, die hat noch keine Auswirkungen dieses Jahr sofort, aber dieses Jahr werden viel die Weichen gestellt. Und da werden Milliarden investiert in diese humanoiden Roboter und die gehen genau auf die 80-90%, wo heute halt Läger sind, wo nur Menschen sind. Wir morgen keine mehr finden, da gehen die genau mit dran.
Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, es war Anfang 2024, als wir mal eine gemeinsame Podcast-Episode aufgenommen haben zum Thema, was so die großen Technologietrends des Jahres sind. Und ich glaube, einer deiner Prognosen war, dass Drohnen in dem Jahr besonders gut ankommen. Und das stellt sich raus, 2024 war nicht das Jahr der Drohnen.
Ja.
2025 könnte das etwas anders aussehen. Das sage das deshalb, weil das Thema Drohnen ja, nachdem irgendwie Drohnen hier verboten wurden und irgendwie so die Consumer-Drohnen, der ganze Markt so fast weggegangen ist, weil es so besonders schwierig ist, dafür überhaupt eine Flugerlaubnis zu bekommen und so weiter. Aber was jetzt natürlich tragischerweise durch Anwendungsfälle in der Militärtechnik diese Drohnentechnologie sich rapide, also wirklich sehr, sehr, sehr schnell weiterentwickelt, dadurch die Kosten runterkommen und so weiter und so fort. Bist du jetzt soweit zu sagen, das kommt nochmal jetzt in absehbarer Zeit, vielleicht schon in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, das Jahr der Drohnen in der Logistik oder bist du vorsichtiger geworden mit deinen Prognosen?
Zweigespalten. Also ich hatte, wo wir das vor 2 Jahren, glaube ich, aufgenommen hatten, da war ich sehr bei den Schwerlastdrohnen. Aha. Also da rede ich wirklich von 50 Kilogramm und mehr. Und damals hoffte man, dass wirklich diese Drohnen schneller kommen. Technologisch ist da vieles schon möglich. Gesetzgeber und auch Regulation, Zertifizierung, das zieht sich halt wie Kaugummi. Und man denkt immer noch, dass das irgendwo nächstes Jahr wahrscheinlich kommen könnte. Also 26 könnte auch so ein Jahr werden, wo gewisse Zertifizierungen da sind in einigen Ländern. Österreich, Deutschland, das sind einige Länder, die wirklich interessanterweise sehr weit vorne sind. Aber das Problem ist halt für viele Startups, die da drin sind, so lange durchzuhalten. Manche haben jetzt schon die Grätsche gemacht, weil sie nicht durchgehalten haben. Ich glaube aber auch, dass es sehr viel Drohnen Richtung Parcel-Transporte, also so 2 Kilogramm, 5 Kilogramm, maximal 8, 9, 10. Da gibt es Use Cases, da gibt es Offshore-Themen, die mittlerweile schon funktionieren, die auch erlaubt sind. Und du hast richtig gesagt, aus dem militärischen Bereich kommt natürlich jetzt eher so eine Massenproduktion. Also ich glaube, die Ukraine hat mittlerweile über 1 Million Drohnen in den letzten Jahren pro Jahr fabriziert. Auch die Rüstungsindustrie schaut jetzt stark dahin, wie haben die das gemacht, wie haben die Fließbänder. Wird morgen Automobil-OEM Drohnen bauen, weil die Fließbandarbeit praktisch ja da ist. Also auch das ist ein Punkt, was verschiebt sich gerade. Und natürlich haben wir jetzt diese riesen Infrastrukturinvestitionen in Deutschland, auch nachhaltige Themen, die jetzt viel Geld ja bekommen sollen. Und das ist genau da, wo auch wieder Startups kommen werden, wo neue Geschäftsmodelle kommen werden. Und beim Thema Drohnen Richtung Prognose, ich glaube, sie kommen. Aber dass sie die Drohne, das Paket nach Hause...
Das ist die Prognose, die kommen irgendwann, aber nicht wann.
Wir werden das locker noch erleben, also das mal definitiv. Aber dass die Drohne das Paket nach Hause bringt, das wird in den nächsten 2-3 Jahren noch nicht passieren.
Können wir auch vorstellen, jetzt gerade weil Drohnen so sehr, sehr stark wahrgenommen werden im Kontext von militärischem Konflikt,
das stimmt.
Dass so eine Art, plötzlich so eine Art Backlash und eine Aversion gegen die Drohnengeräusche beispielsweise. Ich habe neulich so ein sehr, sehr deprimierendes, creepy Video gesehen, irgendwie aus einer Kriegssituation aus der Ukraine, wo man diese Geräusche hörte von den Drohnen, die da irgendwie am Himmel so schwebten und diese ganz typischen Geräusche gemacht haben, die so wirklich bis ins Mark gingen. Das ist dann teilweise, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie auch abfärbt und vielleicht in die ein oder andere negative Konnotation aber mit sich trägt, wenn Drohnen plötzlich so stark für Militärtechnik genutzt werden.
In den Ländern natürlich. Ja. Die muss man dann auch gucken, die sind ja auch für Aufklärung da. Das ist ja nicht das Thema, irgendwas tun, sondern die helfen ja auch und sollen ja auch entsprechende Möglichkeiten. Aber wie gesagt, dass man in der Logistik die Drohne wirklich anwendet. Also es gibt heute ja Drohnen für Inventurmaßnahmen in Hallen. Super toller Case. Wie gesagt, diese Offshore-Sachen, da gibt es Cases. Medizintechnik, Blutkonserven, Organe mit Drohnen zu transportieren, um schnell irgendwo zu sein. Super Thema. Dann gibt es Feuerwerkersatz, diese Lichtshows, die es da so gibt.
Die sind cool, ja.
Nichts mit Logistik zu tun, aber natürlich auch. Ein gutes Thema, wo, sag ich mal, sehr zivil ein gutes Image mit Drohnen auch verbunden wird. Mhm. Deswegen, die Technologie ist da. Ich bin mehr der Fan von Zeppelin. Ich glaube, also wenn wir um fliegende Sachen reden.
Zeppelin,
die,
jetzt kommst du mit deinen Prognosen.
Die kommen wieder. Okay.
Ja. Genau. Spannend. Knut, dir noch was anzufügen? Also Technologien, die du spannend findest, wo du glaubst, die von dieser Situation besonders profitieren könnten?
Also vielleicht ein kurzer Kommentar zu Eriks AI. Ich glaube, AI wäre auch ohne Krise gekommen.
Das stimmt.
Und da sind wir uns einig. Nee, aber wenn man sich überlegt, was denn eigentlich nötig war, wir haben mal unsere Klienten immer gefragt über die letzten Jahre, was habt ihr denn eigentlich gemacht, um sozusagen resilienter zu werden, ne, um irgendwie da euch abzusichern? Und in der Tat ist es so, dass die klassischen Sachen wie Transparenz, ne, wo man sagt, hey Mensch, das ist jetzt aber keine Innovation, die es vorher nicht gab, aber es wurde halt nicht gemacht. Ich habe viele Klienten, die jetzt im Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres angefangen haben zu überlegen, wo kommt denn eigentlich unser Zeug her? Na, weil irgendwann müssen sie dann vielleicht mal Zölle zahlen und da, wo man die Rechnung hinschickt, ist nicht unbedingt das Werk, wo das vom Zulieferer dann geschickt wird. Also ich glaube, da sind einige Sachen passiert und das Wichtige ist jetzt, glaube ich, das sozusagen weiterzumachen. Ja, wir hatten so einen Boost 2-3 Jahre lang, wo jeder über die Themen geredet hat. Dann ging es wieder ein bisschen besser, dann wurde alles wieder vergessen. Ja. Ein Kollege von mir meinte mal, ein große Unternehmen haben eine durchschnittliche Memory von 6 Monaten, ne? Dann geht alles wieder von vorne los. Also da müssen wir einfach dranbleiben und das ist, glaube ich, in der Tat einiges, sagen wir mal, sind wachgerüttelt worden und da sind auch einige Innovationen dann getrieben worden. Es gibt einige Startups in diesem Risk and Resilience Bereich, die vorher wahrscheinlich nicht entstanden wären.
Ich glaube auch, Covid hat uns das vorgemacht oder die ganze Corona-Krise, AI ist plötzlich geboostet worden, Technologien wie 3D-Druck sind geboostet worden, weil Lieferketten gestört waren, Lieferketten zusammengebrochen waren und plötzlich hat man darüber nachgedacht, was gibt es denn für einen Plan B, Plan C und Additive Manufacturing, also 3D-Druck war wirklich ein Thema, was seitdem wirklich immer mehr gewachsen ist und das ist auch nicht wieder weggegangen bis jetzt. Wir glauben auch, dass die Bauindustrie zum Beispiel demnächst mit dem Thema auch sehr stark verwandelt sein muss, weil es halt auch in diesen Sustainability Kanal, sag mal, sehr gut mit reinpasst, weil ich halt weniger Müll produziere, schneller produzieren kann und natürlich ganz andere Objekte mit weniger Material produzieren kann, als was vorher halt möglich war.
Wenn wir das, was wir heute gesagt haben, so ein bisschen zusammendampfen können, so ein paar Ratschläge, handfeste Ratschläge, vielleicht aufgeteilt in Ratschläge, die man für Corporates geben kann, also Unternehmen, die überlegen, wie kann ich mit Startups auch kooperieren, in welche Technologien investiere ich, also Corporates auf einer Seite und Startups auf der anderen Seite. Fangen vielleicht mit dir an, Knut, Tipps, die du Corporates mit auf den Weg geben würdest in Bezug auf, wie sie mit Innovationsmanagement jetzt in diesen Zeiten umgehen sollen?
Ich bin jetzt mal so ganz frei und klau Eriks Motto, Hungry for Innovation. Und das finde ich super. Also Unternehmen müssen einfach weiterhin innovativ sein. Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, weiterhin immer zu gucken, wo kriegt man die letzte Innovation her. Ich habe einen Vortrag gehört von einem großen deutschen Industrieunternehmen, wo sie über künstliche Intelligenz gesprochen haben, da kam eine Frage, ob denn die Mitarbeiter ChatGPT nutzen dürfen und dann kam als Antwort, natürlich nicht. Und das ist natürlich genau das Falsche. Also hungry for innovation, super wichtig. Genau das Gleiche für Startups, die sind sowieso hungry for innovation, aber da sozusagen einfach operative Exzellenz und Business Cases, und das gilt für beide übrigens, ne? Und dann wird das auch.
Erstmal super, dass du den Hashtag aufgreift. Mega. Hungry for Innovation. Tolles Thema, auch so eine Einstellung, glaube ich auch. Ich glaube, jedes Unternehmen, was versucht, jede Innovation, jede Neuerung sofort auf die dritte Nachkommastelle wirtschaftlich zu rechnen, bekommt ein Thema. Natürlich kann ich ziemlich schnell rechnen, dass es nicht funktioniert. Aber ich glaube, und es gibt auch viele, viele Studien darüber, dass praktisch Firmen, die nicht in Innovation investieren, irgendwann einfach verschwinden, weil sie ersetzt werden. Ist auch so ein bisschen so, mein Vater hat mir früher mal gesagt, wer steht, der geht. Und ich glaube, das passt da auch ziemlich gut. Das heißt, auch diese Motivation, wirklich das zu tun. Das braucht keine 500-Leute-Abteilung, die irgendwo Innovation in einem Corporate treibt. Du brauchst eher eine kleine Abteilung. Und ich glaube, richtig gut machst du es als Unternehmen, wenn es eine Innovationsabteilung irgendwann gar nicht mehr braucht, weil einfach der ganze Laden so tickt, dass alle innovativ sind, dass alle so ein bisschen trüffelschweinmäßig unterwegs sind, versuchen so den Trüffel zu finden und dann aber nicht selbst zu essen, sondern zu teilen mit allen, aber sich auch mal die Hände schmutzig machen, ein Loch buddeln und da war halt nichts. Und das gehört aber auch von der Einstellung her einfach mit dazu. Und Startups, und vielleicht denen auch ganz klar zu sagen, bringt einen Use Case mit. Warum gibt es euch? Wie habt ihr das gerechnet? Welches Problem heilt ihr? Und dann klopft wirklich an die Türen der richtigen Menschen. Das ist manchmal auch ein Problem, wenn du dann eine 50.000-Mann-Bude bist. Wo ist denn jetzt die richtige Tür? Geht auf LinkedIn da oder wo auch immer. Die Menschen sind da, die sind auch willens, das zuzuhören. Aber wenn ihr einfach nur sagt, ich bin ein tolles Startup und willst du mich kaufen? Ihr sagt, nee. Was bringst du mit? Warum gibt's dich? Was ist dein Business Case? Hast du Referenzen? Hast noch keine Referenzen? Dann lass uns gucken, ob wir eine Referenz sein könnten. Dann aber, wann, wie definiert einen sehr schmalen Piloten? Und so funktionieren Corporates eigentlich. Du musst einen Fuß in die Tür bekommen. Das muss möglichst einfach sein, möglichst schnell, um dann auch für so ein Corporate zu wissen, geht, geht nicht. Weil wenn es geht, dann reißt das Corporate die Tür auf und will ganz schnell ganz viel haben. Wenn es nicht geht, Tür wieder zu. Und das ist halt auch wichtig, Tür zuzumachen, wenn es nicht passt oder jetzt nicht passt.
Wir haben ja gleich dann die Möglichkeiten, mal die Runde zu machen. Hier sind ja eine ganze Reihe interessanten Startups heute unterwegs. Einige, die ich noch gar nicht gesehen und noch nie gesehen habe, noch nicht kannte. Können wir vielleicht nochmal gemeinsam die Runde machen und gucken, was hier noch so zu finden ist. Aber Erik, Knut, vielen Dank schon mal für eure tollen Insights zum Thema Innovationsmanagement in Krisenzeiten. Vielen Dank für die Zuhörer hier vor Ort im Museum, in der Museumsatmosphäre. Und vielen Dank an die Zuhörer zu Hause. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Super, danke.